Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, und die beiden Spaßbremsen, die begrüßen euch zu Folge 231. Titel des Ganzen ist Sonderunvermögen. Wie wir genau darauf gekommen sind, beziehungsweise wie Thomas genau darauf gekommen ist, da sprechen wir gleich drüber. Ich möchte diese Folge beginnen mit, ja, manchmal macht es nicht wirklich Spaß, über Werder Bremen zu reden. Aber weil ich dich so lieb hab, mein Süßer, mache ich es trotzdem. Und damit bin ich auch bei dem eigentlich wichtigsten Punkt des heutigen Tages. Ich begrüße dich, mein Freund. Wie geht's dir?
Guten Morgen, Jan, guten Morgen alle. Ja, Spaßbremse, ne? Das klingt so, als hätten wir es noch in der Hand. Dabei haben wir, glaube ich, schon mit der Handbremse einen U-Turn hingelegt am Samstagnachmittag. Das war auf jeden Fall, da war der Spaß dann schnell wieder weg, muss man sagen.
Ich sag mal so, ne, es kommt immer drauf an, was man draus macht.
Aber wir müssen schon drüber reden noch, oder?
Oh, ja. Ja, und reden, wenn ich schaffe, darüber nur zu reden, dann verbuche ich diese Aufnahme als Erfolg, denn ich möchte ranten. Es ist so mein direkter Impuls, denn ich habe einfach als Vorbereitung auf unsere Aufnahme, habe ich mir gerade nochmal, eigentlich zum ersten Mal, wenn ich es mir richtig überlege, mir die Zusammenfassung angeguckt. Mm. Und Spoiler, ich sollte etwas weiter weg vom Mikro gehen, damit es nicht übersteuert.
Ja. Ich werde dich von keinem Rant abhalten. Niemals, ja, in diesem Podcast. Ich möchte dich nur bitten, setz deinen Schutzhelm auf. Ja. Ja? Und keine spitzen Gegenstände in der Nähe. Und dann, bitte, was hast du gedacht heute bei der Zusammenfassung?
Ja, ich habe in der Tat nach dem Helm gegriffen, dem imaginären zumindest, weil das Bedürfnis doch sehr stark war, den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Hm. An diesem Punkt auch nochmal einen ganz lieben Gruß an, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendjemand schrieb mir noch eine DM über Blue Sky oder eine Erwähnung über Blue Sky. Er habe mich nach dem Spiel aus der Straßenbahn heraus wütend auf den Boden guckend gesehen. Das kann gut sein, dass ich das war,
ja. Ja, das ist wohl wahr. Eine Ferndiagnose, die zu 99% richtig gewesen ist.
Ja, wobei sie traf wahrscheinlich auch auf 90% aller Werder-Fans zu, die nach dem Spiel wütend durchs Viertel gestampft sind.
Sonderunvermögen haben wir diese Folge genannt, genau. Mit leichtem Blick zur Seite auf andere Krisenherde dieses Landes, sage ich mal. Es gibt ja auch noch andere neben Werder Bremen. Ja, mit dem Sondervermögen verschafft man sich irgendwie über so einen Trick, so einen Extra-Push. Und was wir gemacht haben, Sonderunvermögen, wir hatten den Push schon aus Leverkusen und haben es dann mit dem Arsch wieder eingerissen.
Ja, wirklich, ja. Mit dem Arsch wieder
also eingerissen. Irgendwann ist es halt kein Pech mehr, sondern Unvermögen. Ja. Und in dem Fall Sonderunvermögen vielleicht passt der Titel nur noch diese Woche, wo es eine kleine Hoffnung gibt, dass ihn alle verstehen. Grüße ja, aus dem Elfenbeinturm. Aber Sonderunvermögen, scheiße war das, hätte man auch sagen können.
Und es könnte ehrlicherweise auch irgendwie die Überschrift für Werder 2025 sein, muss man in der Summe dann ja wohl einfach mal festhalten. Ja. Ja. Denn rückblickend jetzt auch mit diesem Spiel im Hinterkopf war dann Leverkusen doch eher ein Freak-Accident. So, aber sei es wie es ist, ich habe es mir, wie gesagt, gerade nochmal angeschaut, habe wirklich, also ob dieser unerklärlichen Defensivleistung einfach das massive Bedürfnis, Sachen zu schmeißen, mir das Schienbein zu brechen, indem ich gegen irgendeinen Laternenpfosten trete, keine Ahnung, es ist wirklich, also dieses Spiel schreibt wieder so geile Geschichten, ja, vor dem Spiel bekannt geworden, Veljković geht zu Roter Stern Belgrad, der Vertrag von Toni Jung wird nicht verlängert. Wir hatten den Redemption-Arc für Michael Zetterer schon gemalt. Mhm. Und Spoiler, ohne zu viel verraten und ohne irgendwie wirklich was Neues zu erzählen. Diese drei Personen haben zumindest eine tragende Rolle in dem Drama vom Samstag gespielt. Sagen wir es mal so.
Ja, ich sag mal das Bouquet eines Spiels ist doch sehr unterschiedlich in den Tagen danach. Aber
ranzig, pelzig im Abgang.
Ja, aber wirklich, liegt etwas schwer im Magen auch noch. Ja. Aber fandest du denn nur die Defensivleistung so erschreckend? Ich denke halt manchmal, ne, wenn du vorne die Bälle reinmachst, sprachen wir vorhin eben schon kurz drüber, ne, was Felix Aguda macht, ne, dass wir zweimal Alu treffen, dass Berkey die Chance nicht nutzt, die Silva ihm so geil in den Lauf legt. Ne? Das sind ja alle Chancen zu Momenten im Spiel, wo du es komplett zum Kippen bringen könntest. Und ja. Das sind ja im Prinzip genauso große Fehler, finde ich, dann in der Nachbetrachtung vom Impact aufs Spiel gesehen, wie dieses dämliche Foul zum Elfmeter von Veljkovic oder dieser, ich sag mal, für meine Oma durchaus haltbare Ball zum 2-0, der uns dann fast das Genick bricht schon. Also ist das nicht dieselbe Diagnose vorne wie hinten?
Naja, Story of Werder's Life, möchte ich sagen. Ja, Werder ist eine Mannschaft, die seit jeher das wirkliche Riesenproblem auf die Distanz nicht im Sturm hat. Ja, sondern immer, wenn Werder in der Liga Probleme kriegt und mit schöner Regelmäßigkeit sich irgendwie hoffnungsvolle Ziele, die sie sich dann irgendwie über einen längeren Zeitraum trauen, sich irgendwann zu setzen, dann mit dem Arsch wieder einreißen, dann ist es in der Regel einfach einer der Tatsache geschuldet, dass Werder über einen längeren Zeitraum zu viele Gegentore fängt.
Ja,
ja, und seit Anfang des Jahres, lass mich lügen, im Schnitt, weiß ich nicht, 2,6 Gegentore pro Spiel.
Ja, ja? Bin ja froh, und dann dass es schwer. Nicht zweistellig ist. Ja,
ja. Ja, und dann wird es schwer.
Ja, genau.
Also ganz ehrlich, mit dem Verlauf, und da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, mit dem Verlauf der ersten Halbzeit und dem ja bemerkenswerten Zurückkommen, ja, vom 0-2 auf 2-2, das ist was Werder nicht zuletzt auch in der Hinrunde immer wieder ausgezeichnet hat. Der Unterschied ist einfach nur, dass wir es defensiv schmerzhaft unkonzentriert spielen und dann bringen dir auch zwei Tore nichts. Und dann fallen auch diese Riesenchancen, die Werder dann liegen lässt, noch viel, viel stärker ins Gewicht, weil es dann halt eben nicht mehr reicht.
Ja. Für einen Dreier. Ich finde ja abgefahren und ich, wie gesagt, können wir auch gleich nochmal ausführlich drüber sprechen, Hashtag Umbruch in der Innenverteidigung. Ne? Ich habe da großes Verständnis für, dass sich diese Wut da jetzt vor allem auf Veljkovic und Jung konzentriert, kann ich nachvollziehen. Ich möchte nur noch mal dran erinnern, dass das dieselbe Abwehr war, die letzte Woche zu null in Leverkusen gespielt hat.
Ne? Ja, und deswegen, ich sag auch gar nicht, also Wut, ich finde Wut auch zu dolle. Aber es ist halt einfach, also bemerkenswert, genau was du sagst, ne, bemerkenswert, dass die Leistung vom letzten Wochenende ein Ausrufezeichen war, über das wir uns mega gefreut haben, wo wir gesagt haben, so krass, wie sie sich gefangen haben. Und egal, ob es miteinander zusammenhängt oder nicht, aber Fakt ist nun mal, dass Veljkovic und Jung im Laufe dieser Woche beide bekannt gegeben haben, dass sie nächstes Jahr nicht mehr für Werder spielen.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob das Auswirkungen hat.
Keiner aber weiß halt einfach, das, ne?
Es ist halt einfach ein unschöner Nebenplot, wenn du so willst.
Ja gut, okay. Ja. Auf der anderen Seite, irgendwann muss diese Entscheidung kommen, ne? Und es ist halt die Frage, gibst du das bekannt, nachdem du verloren hast irgendwo? Ob das dann schlauer ist, ne? Über den Zeitpunkt kann man dann reden. Ob es dann in den
Köpfen... Nein, aber guck mal ganz kurz nur, Thomas, einen Gedanken nur. Gibt man es bekannt, wenn diese beiden Spieler die einzigen Alternativen für die Startelf sind?
Ja, das ist eine gute...
Das finde ich
das ist eine
Punkt.
Gute
ja,
also, Frage.
Du kannst ja den Druck ein bisschen rausnehmen, wenn du andere Optionen hast.
Ja.
Die einzige Option, die wir jetzt hatten, war Malatini. So, und das ist halt
weiß ich nicht. Das stimmt. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, den Veljkovic-Abgang hat Roter Stern Belgrad bekannt gegeben, ne? Und auch mit Toni Jung. Ich meine, der Vertrag läuft jetzt in 2 Monaten, muss der wegziehen aus Bremen. Wann gibst du es sonst bekannt? Ne? Du kannst ja auch nicht noch länger warten. So oder so weiß man ja nicht genau, ob das eine Rolle gespielt hat in den...
Das will ich auch gar nicht insinuieren. Ne?
Ja,
das, sondern
man weiß es nicht. Bloß, es kann auch sein,
ja.
Ne?
Ja, ich sag halt bloß, weißt du, mit fadem Beigeschmack meine ich, vielleicht ist es besser formuliert, wenn man sagt, es ist halt Wasser auf die Mühlen der Hater und
ja,
der will ich gar nicht sein, so, ne?
Nee.
Ich mach diese Tatsache, dass die beiden das bekannt oder dass der Verein jetzt die Abschiede beider Spieler bekannt, jetzt mache ich gar nicht verantwortlich dafür, dass das passiert ist am Wochenende, nee, überhaupt
man,
nicht, darauf will ich gar nicht
hinaus.
Nein, kann man nicht.
Wie gesagt, letzte Woche haben wir die abgefeiert, inklusive Zetti, ja, für die gute Abwehrleistung. Deswegen stellt sich aber doch die Frage, ne? hängen solche Ausschläge nach oben und unten hängen ja nicht nur damit zusammen, dass einer jetzt schlecht war oder der Schuld hat oder der Torwart nicht reicht oder man einen verantwortlich machen kann, sondern es hängt ja auch damit zusammen mit der ganzen Statistik auswärts, heim und so weiter, ne? Dass du natürlich als Abwehr besser aussiehst, wenn du in Leverkusen ins Spiel gehst mit dem Ziel, wir stellen zwei Busse vors Tor und alle verteidigen vom vordersten Mann an, ja, siehst du als Abwehr natürlich besser aus. Ne? Wenn du, wie in jedem Heimspiel, wie gegen Wolfsburg, Augsburg und so weiter, zu Hause, wo du ein ganz anderes Setting hast und dann in jeder Halbzeit nach ein paar Minuten das Gegentor kriegst, ne, musst du natürlich aufmachen und bist natürlich auch anfälliger für Konter.
Aber das erklärt doch nicht das Zweikampfverhalten von Spielern, die noch fünf Tage vorher sich irgendwie den Arsch aufreißen,
um das eigene Tor zu verteidigen. Nein, das Zweikampfverhalten erklärt es nicht, ne? Und ich will auch überhaupt nichts schönreden, aber es ist natürlich schon ein Fakt, dass du wenn du als Team offensiv spielen musst, weil du mal wieder einem Rückstand hinterherläufst, gehst du natürlich hinten mehr Risiko, du hast weniger Absicherung, du bist mehr gezwungen, in 1-gegen-1 Zweikämpfe zu gehen und dann verlierst du halt auch mehr. Ne? So, ich will nur sagen, das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie du als Abwehr performst, mit welchem Matchplan du ins Spiel gehst. Sonst wären ja diese Ausschläge von Veljkovic letzte Woche 11 des Tages, weißt du,
im
Kicker. Also das hat natürlich schon viel damit zu tun. Ne?
Ja, darüber müssen wir nicht reden, aber Thomas, also das sind ja, also weißt du, ich könnte das ja verstehen, wenn wir aufmachen, ja, und in einer Situation, wo wir mit einer konzentrierten und defensiven Einstellung zum Spiel in bestimmten Situationen 2-gegen-1 stehen und jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir aufmachen müssen, 1-gegen-1 stehen, ja, dass man dann halt Tore fängt, vollkommen dabei. Aber das die Art und Weise, ist ja die Frage.
Völlig richtig, völlig richtig. Und da sind wir doch beim eigentlichen Problem. Und
das Foul von Veljkovic, Paul von Veljkovic ist halt einfach plump und dumm.
Geh aus meinem Kopf, genau so. Da wollte ich nämlich noch hin. Ne? So. Ja. Das sind ja aber alles dann Sachen, die am Ende, dann kriegst du halt das dritte und vierte Kontertor. So, ne? Das kann dann halt passieren, wenn du Risiko gehst. Ne? Das Schlimme sind ja wieder diese individuellen Fehler, die dich erst in diese Situation bringen, dass du deinen kompletten Matchplan über den Haufen werfen musst. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Werder gerade nach dem Leverkusen-Spiel nicht dieses alles oder nichts spielen wollte, dieses ins offene Messer laufen. Dazu bist du aber gezwungen, wenn du so früh in Rückstand gerätst, ne? Und das ist ja das ärgerliche Ding. Und das ist wieder, ne, in diesem Fall war es dann der Elfer völlig unnötig. Der Stürmer geht Richtung Eckfahne aus, Torauslinie. Was steckt er da den Fuß rein? Es ist doch völliger Bullshit. Gut, man muss auch nicht fallen, aber natürlich fällt ein Stürmer dann. Und da muss man sich doch nicht beschweren, ne? Wenn man dann so ein Ding kriegt. Und das zweite halt auch. Oder Wolfsburg, wo es halt der Torwartfehler ist, der uns nach 6 Minuten in die Situation bringt, dass du sofort Wabon spielen musst. Ne? Und mit jeder Stufe, die du offensiver wirst, natürlich die Gefahr steigt, dass du hinten ausgekontert wirst. Zumal ja auch dieses defensive Umschalten nach Ballverlust war ja auch wieder ein Albtraum. Ein Albtraum.
Ja. Naja, ich meine, das wäre das zweite Tor gewesen. Das fällt ja nicht zuletzt, weil wir durch einen hanebüchenen Fehlpass vor dem 16er der Gladbacher ins offene Messer laufen, weil Caboret den Ball so komisch klatschen lässt und Schmiedi dann nicht mehr hinterherkommt.
Ja.
So, weißt du, und das ist einfach, also, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, ja, Fakt ist auf jeden Fall, das hat man halt eben, finde ich, auch gesehen, als Friedel dann reinkam, die letzte Viertelstunde, da ist anderer Zug drin defensiv und vielleicht kommt es dann einfach in der Summe auf einen Punkt, wo wir sagen müssen, ja, wenn Werder den ersten Anzug anhat und der erste Anzug eingetragen ist, also sprich die erste Elf ein paar Wochen miteinander gespielt hat und die Abstimmung passt, dann ist Werder konkurrenzfähig und kann, wenn alles gut läuft, da oben ein bisschen kratzen an der Tür. Aber sobald du halt eben die ja durchaus üblichen Probleme im Laufe einer Saison bekommst, mit Verletzungen, mit Sperren,
mit Formtiefs,
ja. Genau, dann scheint es für Werder offensichtlich einfach zu dünne zu werden. Und dann kann ich auch verstehen, und darüber haben wir ja in der letzten Folge auch schon zumindest ansatzweise gesprochen, dass das halt eben auch für jemanden wie Ole Werner maximal frustrierend ist.
Mega.
Und durchaus auch für einige Spieler.
Ja, so, ne? Absolut. Und gab es ja auch Äußerungen danach, Romano Schmid, ne, der halt meinte, naja gut, und dann kommen wir zurück und drehen das Momentum, ne, gehen mit 2-2 in die Pause und haben Gladbach an der Wand eigentlich.
Ja,
genau. Ne, und dann kriegst du wieder so ein Tor und irgendwann
zwei Minuten nach der Halbzeit.
Ey, Mann, und irgendwann
mit so einem billigen Pass. Entschuldigung.
Irgendwann
Renti.
Der Pass war super, aber, ne, muss man sagen.
Ja, aber das ist ja, also das ist ja ein Scheunentor, den spiele ich ja, den Pass.
Ja, das ist es halt, ne? Und dass die Mitte so offen ist, ist halt wirklich wieder ein Albtraum. Aber Schmid meinte dann halt auch, irgendwann glaubst du halt auch nicht mehr selber dran. Irgendwann denkst du...
Naja, du hast ja noch die Riesenchance von Stay mit dem Lattenkopfball zum Beispiel.
Ne? Ja. Aber irgendwann denkt, es ist ja nicht nur dieses Spiel, ne? Es ist ja auch Gladbach, Wolfsburg so gewesen, Hoffenheim so gewesen, Augsburg so gewesen. Und irgendwann meinte Schmid ja auch, glaubst du es auch selber nicht mehr?
Ja.
Ne, und das ist das Ding. Und aus dieser ganzen Analyse, ne, dass es wieder an diesen individuellen Sachen hängt, nämlich genau wie du meintest, wenn nicht alle an ihr Limit kommen, dann sind wir schnell am Limit mit unserem Können. Denn man darf ja nicht vergessen, wir spielen immer noch mit der Zweitligatruppe und so.
Ja.
Und deswegen die Frage, hatten wir auch schon angeschnitten letzte Woche, sind wir nicht am Ende einer Entwicklung? Also ist da jetzt nicht ein Zyklus abgeschlossen, wo man jetzt sagen muss, es muss jetzt was Frisches rein, mehr ist aus dieser Truppe jetzt so qualitativ nicht rauszuholen.
Ja, ist das nicht auch der Gedanke, den Clemens Fritz dann hat, wenn er in einem Interview sagt, im Sommer müssen wir umbrechen?
Also ich...
Ich glaube, dass es das ist. Ja, also gut, mal abgesehen davon, dass einem Spieler wie Toni Jung eben auch jetzt dann auf die Mitte 30 zugehen und nicht jünger werden, ne, und sie das zwangsläufig tun müssen, wenn sie umsichtig planen wollen, nennen wir es mal so, ja. Aber es macht es natürlich nicht leichter, und darüber haben wir auch schon gesprochen, diese, und wer hat das denn gesagt? War das Friedel oder war das Schmied? Ich meine, Friedel hat das unter der Woche gesagt, dass er meinte, es war Friedel in einem Interview mit der Deichstube, glaube ich, dass er halt auch gesagt hat, ey, okay, Leute, Umbruch, alles gut und schön, aber du musst einen guten Mix schaffen zwischen jungen, griffigen und gierigen Spielern und erfahrenen alten Spielern. Und das ist nicht leicht. So, ne? Er meint halt auch, ja, ich traue denen das zu, Fritz und Niemeyer und Jahns, ja, aber das ist nicht leicht. Und wir haben das letztes Mal schon gesagt, wenn Fritz hingeht und sagt, wir müssen umbrechen, ja, also wir brauchen eine Frischzellenkur, vor allem dann wahrscheinlich auch in der Defensive, zumindest wenn man sieht, dass Veljkovic und Jung gehen, ja, und du aber gleichzeitig sagst, ja, finanziell sind wir nicht auf Rosen gebettet und so, Alter,
naja,
Quadratur des Kreises gefühlt.
Ja, das sagst du halt immer, ne, dass du nicht finanziell auf Rosen gebettet bist, das ist ja fast schon Werder-DNA-Spreche. Ja, so, aber nichtsdestotrotz muss dieser Umbruch kommen, und ich meine, das ist deren verdammter Job, ne, dann halt Lösungen zu finden, ablösefrei Perspektivspieler zu holen, und dafür haben sie Jahns geholt, ja, das ist ja Sinn dieser Verpflichtung von Jahns gewesen, solche Spieler zu finden, ja, mit seinem Ruf als Trüffelschwein, so, und das ist bisher ja leider noch nicht so richtig gelungen, denn weder Malatini noch Skelly und schon gar nicht Hansen, Arön, sind irgendwie so weit, dass ich jetzt sagen würde, den traue ich Bundesliga zu. Ne? Ja. Muss man halt ehrlich so sagen, da ist Top noch am dichtesten dran und ein Grüll vielleicht noch, der auch schon bewiesen hat, dass er ein Faktor sein kann, aber auch der braucht noch Entwicklung, und die sind jetzt gefordert. Ole Werner kann ja nur mit dem arbeiten, was ihm dahin gestellt wird. Ne?
Und Keke Top übrigens auch nach seiner Einwechslung, Thomas, Keke Top ist unser Tafelsilber. Der Typ wird noch so gut.
Das glaube ich auch.
Ey, Alter, was der Typ einfach mittlerweile, was der allein in dieser Saison nochmal an körperlichem Selbstverständnis in der Bundesliga zugelegt hat.
Ja.
So krass.
Ja, das glaube ich auch. Grundsätzlich mal kurze Frage. Könntest du dir vorstellen, das ist ja meine Vermutung, dass mit diesem Umbruch, mit diesem geplanten Umbruch ja auch zum Beispiel eine Systemveränderung kommen könnte. Also wenn du jetzt Jung und Veljkovic abgibst und ja auch noch die Gefahr besteht, dass Spieler, die eigentlich zu gut für uns sind mittlerweile, wie Romano Schmid, ne, oder vielleicht sogar auch Marco Friedl, dass die nicht bleiben, dass die auch noch gehen, wäre das ja auch ein Zeitpunkt, um mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht auf eine Viererkette umstellt, weil man ja auch im Mittelfeld so langsam mit diesem Ole-Ball, mit diesen Baller-Staffetten, die ja auf Schmid, Duxch und Weiser in erster Linie basierten, ob das nicht vielleicht schon dekodiert ist weitgehend und ob man jetzt die Chance nutzt, im Sommer sich komplett neu aufzustellen, auch was den Spielplan angeht.
Ja, ich bin bei sowas leider viel zu wenig experimentierfreudig mit Blick auf, ich habe Bock auf sowas. Denn ich bin eigentlich eher so drauf, das war zumindest meine Wahrnehmung der Jahre unter Werner jetzt, die wir mit ihm erlebt haben, kommend aus der zweiten Liga, dass das einfach irre lang gebraucht hat, bis er mit den begrenzten Mitteln, die Werder hat, ein System gebaut hat, was ineinander greift, ja, und was uns halt eben konkurrenzfähig macht. Ich habe einfach Schiss davor und ich kann die Idee total nachvollziehen, die du sagst. Ich habe einfach Schiss davor, das ist aber in erster Linie, bin ich das und das ist gar nicht gesagt, dass es so käme, das wieder komplett neu bauen zu müssen. Neues Personal, neue strategische Ausrichtung in einem Umfeld, das Haifischbecken ist.
Ja, das stimmt.
Auf und habe ich einfach Schiss vor, aber wahrscheinlich ist es alternativlos. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Ich denke, es hängt von den Abgängen ab, ne? Wer verlässt uns? Auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch keine gute Idee, an diesem System festzuhalten. Stell dir vor, ein Stay wird teuer verkauft, ne? Und dann heißt es, na, wir haben ja Skelly, der spielt jetzt auf der Position, dann können wir das System behalten. Ne? Ist halt auch die Frage, ob man das System nicht nach den Spielern ausrichten muss, die man dann zur Verfügung hat. Aber es ist vielleicht ein Thema für die nächsten Folgen. Jetzt ist ja erstmal Länderspielpause. Ja. Oder Diego-Spielpause, viel mehr.
Ja, genau.
Auch dazu später noch mehr. Tabellarisch, ich glaube, wir sind jetzt endgültig im No-Man's-Land.
Das wollte ich gerade sagen. Also für mich ist die, also rein ambitionstechnisch ist die Saison mit diesem Spiel durch.
Ja.
Ja, also auch mit den anderen Ergebnissen bin ich froh, dass es nach wie vor 13 auf den 16. sind. Ja,
ja.
Und nach oben ist der Abstand jetzt so groß, forget it. Also nach oben geht gar nichts mehr.
Ja.
Jetzt geht's halt darum, dass du nicht noch irgendwie den dich nochmal irgendwie in den Abwärtsstrudel ziehen lässt und Spoiler, da unten ist Schneckenrennen, also bislang zumindest. Da gehe ich mal davon aus, dass wir da jetzt nicht noch irgendwie also komplett so doll einbrechen, dass wir da noch mit reinrutschen. Aber auf der anderen Seite, wir haben die da unten alle auch noch, ne?
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Ich glaube, bis auf Hoffenheim, ne?
Ja, wir haben Kiel noch, wir haben Heidenheim noch, wir haben St. Pauli noch, wir haben
Bochum,
Union noch und wir haben Bochum noch.
Ja, doch, Bochum haben wir auch noch.
Bochum haben wir auch noch, genau. Also wir haben da unten noch relativ, es sind noch 8 Spiele, ne?
Ja.
Wir haben, glaube ich, 5 von da unten und dann haben wir noch Frankfurt, Leipzig und Stuttgart.
Ja.
Ja, also ich sage, du hast es jetzt selbst in der Hand, irgendwie das in ruhigem Fahrwasser zu Ende zu bringen. Nach oben brauchst du nicht mehr gucken. Jetzt geht's nur noch darum, irgendwie die letzten Punkte einzusammeln, die dich final nach unten absichern und dann im Sommer nochmal hinsetzen. Aber ich habe, wie du halt auch schon sagtest, ne, ich habe halt einfach wirklich Schiss, dass die Spieler, die uns jetzt dieses Jahr und letztes Jahr noch qualitativ auf ein anderes Level gehoben haben, im Sommer sagen, Leute, ich werde jetzt Mitte 20, wenn ich nochmal irgendwie international spielen will, dann, ich weiß nicht, ob ich das in Bremen noch kann, dann wechsle ich lieber jetzt.
Ja, ja, genau, ne, so. Dass halt irgendwie dieses Projekt, ne, dieses Ubuntu-Projekt genau. jetzt ausläuft, ne, und ja. Dieser Mannschaftskern, ne, der hat ja wirklich viel gerissen für Werder Bremen, das darf man ja echt nicht vergessen, inklusive Trainer, ne, wir waren 11. zweite Liga, ne, jetzt sind wir 12. erste Liga, die sind aufgestiegen, haben die Klasse gehalten, an Europa geschnuppert, auch dieses Jahr nie in Abstiegsdings gewesen, aber nach oben ist da irgendwie, das ist keine gläserne Decke, sag ich mal. Das
aber
ist,
Stichwort Ubuntu, ne? Ja. Also mit dem, auch jetzt mit den Beobachtungen der letzten Wochen, Monate, ja, wir haben bei Caboret keine Kaufoption, wir haben aber
bei Köln
eine.
Ja.
Mit Blick auf Ubuntu, würdest du versuchen, einen oder beide zu verpflichten, / zu halten?
Einen vielleicht. Ich bin mir aber auch noch nicht so ganz sicher. Also Derrick Köhn habe ich mir deutlich mehr von versprochen, muss ich sagen. Auch, dass er jetzt, übrigens Glückwunsch, gerade die Aufstellung. Du hast 11 von 11, Caboret rechts ja. richtig gecallt, Agu links. Ja. Das war auch der Moment, wo ich meine Hoffnung in Derrick Köhn ein bisschen wieder, ja, sag ich mal, wieder eingetoppert habe.
Weil Caboret auch also eine komische Leistung gebracht hat.
Ja, er ist halt One-Trick-Pony, ne? So, er ist halt, wenn er mit seiner Stärke, mit dem Tempo 1-gegen-1 durchkommt, ist er eine Waffe, aber je länger das Spiel dauert, desto seltener klappt das. Weil
andersrum, er hat sich überhaupt nur 10 Minuten getraut, diese Waffe mal einzusetzen, nämlich in der Phase nach dem 2-1.
Ja, ich glaube,
davor
aber
er hat immer hinten rumgespielt.
Ja, das stimmt, aber wie gesagt, ich glaube, das war auch ein bisschen die Ansage, um da nicht unnötige Ballverluste zu produzieren. Denn ich sag mal, das ist halt immer 50-50, ne, was er da macht, wenn er 1-gegen-1 geht. Und er hatte da echt ein paar, also er war ja super motiviert und heiß, das fand ich ja ganz geil, aber er hatte dann auch irgendwann so ein paar übermotivierte Einzelaktionen,
ja, aber was du sagst, wo man dachte, ne? Du sagst es halt genau richtig, ne? Er ist halt ein One-Trick-Pony, ne? Und wenn du ihm über Ansage seinen einzigen One-Trick verbietest, dann wird er zum No-Trick-Pony. Ja. Dann ist halt einfach irgendwie,
Das No-Trick-Pony.
Ja.
Das ist sehr schön. Ja. Ja, schwierig, ey.
Ja, also, ne, jetzt, wenn man jetzt nochmal irgendwie auch mit Blick auf Stabilisierung und jetzt diese Saison irgendwie nach Hause bringen, gucken will, dann weiß man jetzt zumindest, Friedel ist wieder da und hat jetzt 2 Wochen Zeit bis zum nächsten Spiel in Kiel, um sich auch wieder komplett auf 100% zu bringen. Toi, toi, toi. Mhm. Duxchi ist wieder da. Ich hoffe, dass der auch möglichst schnell wieder auch einen Impact hat. Und dann hast du wieder eine andere, dann ist Weiser auch wieder da gegen Kiel. Also dann hast du wieder eine andere Struktur in diesem Team, ne? Also Stichwort, Stammelf wieder weitgehend beieinander zu haben. Mit ein bisschen Glück ist Starki auch wieder fit bis dahin. Also.
Ja. Ja, wie gesagt, ne, mir ist das dann, diese Zerstörungswut dann nach solchen Spielen, ist mir dann genauso too much wie diese Partystimmung nach so positiven Ausreißern wie in Leverkusen. Ne? Wenn man sich die Statistiken anguckt, ne, mehr gelaufen, mehr Zweikämpfe, mehr Torschüsse, mehr Ecken, mehr X-Goals. Ne? Wir waren jetzt ja nicht so schlecht und wir haben, es sind ja immer diese individuellen Geschichten, meinte ich ja eben schon, auch vorne. Ja, wenn Agu den macht, der ja nun wirklich...
Oh, alter Schwede.
Ja, aber so ein...
Ich mache nachts schweißgebadet auf und muss an diese Szene denken.
Ein Albtraum, dass er sich dabei nicht noch den Knöchel... Also es wäre eigentlich Mann. Noch... Er hätte sich noch den Knöchel brechen müssen dabei.
Thomas, er hat den Ball 3-mal berührt.
Ja, ja.
3-mal.
Ja, aber 3...
Und er hat ihn nicht ins Tor gebracht aus 3 Metern.
Und er hat ihn auch 3-mal mit dem Knöchel
irgendwie berührt. Ja, sag ich ja. Und mit dem rechten Fuß gegen den linken Alter. Knöchel geschossen, gegen den rechten Fuß geprallt ins Tor aus.
Ja, aber das ist doch genau, da sind wir doch wieder, wie in der letzten Folge bei den Leuten, ich muss ihn nur noch über die Linie,
oh.
Ich stehe schon auf der Linie. Ja, solche Sachen.
Genauso,
ne?
Wie Oliver Burke. Oh, schöner Pass, hier, langes Eck. Oh.
Mann, und der Pass ist so gut. Der ist so gut. Ja. Und er muss ihn nur mit der Pike in die lange Ecke.
Ja, Ja, oder mit dem Außenriss. Selbst mit dem Außenriss Alter. Geht der.
So, und das darf man alles nicht vergessen, ne? Dass da dass das so kleine Momente sind. Also, ne, da sind wir wieder beim Butterfly-Effekt. So, also man muss jetzt auch nicht alles in Grund und Boden.
Ja, aber du weißt doch, wie das für Fußballfans, gerade für Fans von Werder Bremen, ja. ist es in 2025 ist halt in erster Linie die Aufgabe Frustrationsmanagement.
Das ist Menschenrecht, ja.
Ja, nee, aber es ist doch, also muss man, das ist doch nachvollziehbar.
Ja, ja,
wir
natürlich.
Wir kommen aus 2024 mit diesem Rückenwind und dann siehst du, musst du dir halt selbst beim Ersticken zugucken.
Ja.
So. Das ist halt maximal frustrierend.
Es ist ja auch kein Vorwurf an niemanden. Wir sind ja selber auch nicht besser. Ne? Nur mit ein bisschen Abstand. Und wenn man dann sich die Highlights nochmal anguckt, wie die Tore fallen, ey. Und was wir liegen lassen. Und wenn man sich dann die Statistiken anguckt, ne, und sich denkt, ey Mann. Und dann kannst dann kannst du es wirklich an so drei Didi Hallervorden-Aktionen.
Ja, wirklich.
Festmachen, ja. So der Elfmeter, das Ding von Agu und das 0-2, wo Zedera fällt wie eine wirklich wie eine Bahnschranke.
Also das, aber Stichwort Elfmeter, also unser Elfmeter ist auch ein Geschenk, oder?
Ja, und das meine ich ja, es lief ja sogar, also man kann ja jetzt nicht mal sagen, dass da das Karma gegen uns war.
Nee, wirklich nicht.
Ne?
Unvermögen, Sonderunvermögen.
Sonderunvermögen, je länger wir drüber nachdenken, desto besser gefällt mir der Titel auch, ne? Ja. So, und guck mal, es spielt ja schon für uns in die Karten zum Beispiel, dass der gegnerische Torwart auch manchmal die Mauer falsch stellt. Ja, was ja sonst
ja, wirklich.
Etc., glaube ich, schon dreimal, haben wir uns schon drei Freistoßtore so gefangen, selber. Aber wie Omlin das macht, das ist ja nun auch, ne? Wo Romano Schmid danach auch meinte, na, weiß nicht, ob die Mauer verarbeitet, der Torwart stand schon komisch. Ja. Ne? So, dann kriegen wir diesen Elfmeter, den ich eigentlich nicht mal geschenkt haben möchte, wenn es nicht gerade 1-2 in der 45. steht, diese absolut lächerliche, fußballfremde Entscheidung, da einen Elfmeter zu geben, also gut.
Das ist also wirklich...
Ey, das ist, dann verletzt sich noch...
Ey, vor allem im Stadion dachten wir noch, ey, was ist der, hä? Was prüfen die denn da? Caboret ist doch 3 Meter außerhalb des Strafraums gefallen.
Ey, und selbst bei Sky ging es, glaube ich, 3 Minuten lang um ein mögliches Handspiel.
Ja, ja? Genau.
So. Genau. Dann verletzt sich noch deren Torwart. Ja, der schon der zweite Torwart ist. So. Ja. Und ey, Mann, es ist wirklich so viel auch für uns eigentlich gelaufen. Und nur ein bisschen was muss man auch noch selber machen. Ne, das ist also so ein bisschen sich dann nur darauf, ach Mann, ich weiß es auch nicht, ey. Es ist Sonderunvermögen, es ist so ärgerlich.
Ja, weißt du, dabei war es erwartbar, ne? Wir haben letzte Woche noch vom Delulu-Podcast, Worum-Podcast gesprochen.
Ja.
Fakt ist allerdings auch, Gladbach kommt mit 3 Auswärtssiegen am Stück nach Bremen, gegen eines der schwächsten Heimteams der Liga.
So, ja.
Ist halt so.
Und auch das nochmal zur Einordnung, ne? Guck mal, Gladbach und Werder, das ist ja ein ähnliches Level. Auch wir holen unsere Punkte auswärts, weil wir genau wie Gladbach oder wie Wolfsburg oder wie Augsburg zum Beispiel, die alle vor uns stehen, ja, und so im selben, in derselben Range unterwegs sind, die spielen halt einfach lieber auswärts, weil alle mehr Probleme haben, selber das Spiel zu machen. Und so, das ist zwar unser Erfolgsgeheimnis sozusagen auswärts, so gewinnt Gladbach die Auswärtsspiele und so weiter und Wolfsburg und wenn du dann halt noch wie bei uns ein frühes Tor schießt, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass die jetzt Siebter und Achter sind mit 40 Punkten und wir uns die Puste ausgegangen ist, aber eigentlich leiden die unter demselben Problem, ne, da... Ja. So, und nur die, vielleicht ist die individuelle Klasse halt einfach ein Level höher, ne, wenn du dann siehst, was ein Player und ein Kleindienst aus diesen Situationen machen.
Ja, und Player, ich habe wieder in irgendeiner Zusammenfassung wieder gesehen, Player, sein 7. Tor gegen Werder. Werder ist Players Lieblingsgegner.
Ja.
Leck mich an die Füße, du, echt.
Ja, das ist Player of the Year.
So vollkommen frustriert.
Und auch da sehe ich halt auch noch ein Problem, ne? Wenn schon wieder der gegnerische Zehner 3 Tore schießt und 1 vorbereitet, ja, müssen wir auch über den Sechserraum reden. Ne? Wir ja schießen uns immer ein auf Toni Jung und Duxch und der Torwart und der ist doof und der ist doof. Ja, kann alles sein, aber wir sollten nicht vergessen, dass da ein Sennelinen steht, in durch dessen Zone wir reihenweise Gegentore kriegen.
Ja.
Ne? Das gehört halt auch dazu. Und wie Player sich bewegt hat zwischen Stay und Linen, das war überhaupt, also das ist zu einfach.
Ja, das ist zu einfach. Und zur Wahrheit gehört dann auch, dass wir uns selbst sabotieren, indem wir ein gelerntes Vorgehen zum Verteidigen von gegnerischen Angriffen immer dann aushebeln, indem wir halt eben wirklich unkonzentriert in der Vorwärtsbewegung den Ball liegen lassen oder verlieren.
Ja.
Ja, das sind ja dann die Situationen, die uns dann unsortiert in der Rückwärtsbewegung oder im Defensivverhalten erwischen und die dann dazu führen, dass wir das 3-0 fangen mit Hose runter erwischt, ja, das 2-0 fangen mit Hose runter erwischt. Aber das hebt den Punkt nicht auf, den du machst, ne? Also ich bin da komplett bei dir. Aber ich bleibe dabei, Werder war in bemerkenswert vielen Phasen dieser Saison auch schon in der Lage, konzentrierter zu verteidigen. Und da nehme ich Sennelinen ausdrücklich mit rein in die Aussage.
Ja, ich will da auch, wie gesagt, das ist das Letzte, was ich will, jetzt so ein Blame Game zu machen. Ja. Ne? Das nervt mich schon, das nervt mich ja auch bei anderen, weil du natürlich immer als Ganzes das Gegentor, außer es ist jetzt ein krasser individueller Fehler oder so, ne? Aber ja, das ist schon eine Problemzone, die man vielleicht auch beachten muss, wenn man, wie wir eben drüber spricht, wie weit geht dieser Umbruch im Sommer? Und ja, kann der auch mit dem Spielsystem oder, ne, mit der, mit unserer Statik, kann der auch unsere Statik betreffen. Denn es geht ja nicht nur darum, irgendwie aus Spaß jetzt mal auf Viererkette umzustellen, sondern es geht ja um Räume, um Zonen, die verteidigt und kontrolliert werden müssen. Und es wird ja immer stärker deutlich, dass die Gegner wissen, wann sie bei uns zuschnappen müssen. Also wann wann Situationen sind, in denen wir, und wir spielen ja, das ist ja Ole Ball, das Risiko auch in der Mitte 1-gegen-1 zu gehen. Ja, das ist unsere Stärke, aber gleichzeitig die Schwäche. Mittlerweile wissen unsere Gegner aber, auf wen sie raufgehen müssen, in welchen Raum sie gehen müssen, um Bälle abzufangen und um uns in Unordnung zu bringen. Ja. Das heißt, die Frage, ob du Viererkette umstellst, bedeutet dann ja auch, spielst du dann wieder mit einer Raute, mit einem klassischen Sechser zum Beispiel, der bleibt, ja, und eben nicht in dieses One-Touch-Kombinat, in dieses Risikospiel in der Mitte geht. Ne? Das sind alles Fragen, wo du dir halt auch überlegen musst, wie einzelne Spieler in einem anderen System vielleicht auch anders funktionieren. Ne?
Ja, und ob sie das überhaupt können, das ist richtig, ja wichtig. Ne? Und das ist halt eben eine Frage, die ist natürlich umso wichtiger, je weniger Mittel du hast, um umzubauen.
Ja, so. Nichtsdestotrotz denke ich auch, dass wir jetzt mit den nächsten Gegnern und den 2 Wochen Pause, dass uns das jetzt ganz gut tut, weil wir müssen jetzt auch nicht alles in Sack und Asche hauen. Nein. Also wie gesagt, Blick auf die Statistiken gegen Gladbach und auf die Chancen zeigt auch, wir sind jetzt nicht chancenlos in der Liga, ne? Also wirklich.
Nein, wir sind einfach nur zu drömelig. Das ist ja genau das Frustrierende.
Ja,
ja, wir haben ja die Möglichkeiten, Spiele für uns zu entscheiden. Wir reißen, wie du sagtest, wir reißen es uns bloß selbst mit dem Arsch in schöner Regelmäßigkeit derzeit wieder ein.
Ja.
So. Aber ich muss so ein bisschen einmal kurz auf die Uhr gucken. Ja. Wir müssten mal eben eine Pause machen. Wir haben ja auch noch, wir wollen ja auch noch zumindest einmal aufs Diego-Spiel am kommenden Wochenende gucken. Mal ein bisschen weniger Wettkampfgedanke, ein bisschen mehr Spaßgedanke. Und Stichwort Spaß, als hätte ich es mir ausgemalt, haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch. Aber das Ganze im zweiten Teil, den nehmen wir nachher auf, wenn wir diesen störenden Arbeitskram einmal angefasst hätte ich.
Genau, während hier die kleine Filler-Musik läuft, stellt euch vor, wie wir hektisch telefonieren, eine Redaktionskonferenz leiten, eine investigative Recherche auf den Weg bringen und ein paar Mitarbeiter zusammenschreien. Und ja. Dann
kommt das Ganze in doppelter Geschwindigkeit abgespielt mit Benny Hill-Musik unterlegt.
So ist es. Und dann kommt jawohl. Generation Diego.
Jawohl. Also bis gleich, ihr Lieben. So, für euch waren das jetzt nur ein paar Sekunden, für Thomas und mich dann doch ein paar Stündchen. Wir hatten, wie es immer so ist, ein bisschen arbeitstechnisch noch was zu tun. Ja, waren aber ja eigentlich auch weitgehend mit dem Gladbach-Spiel und dem entsprechenden Rant-Opertum mindestens vom Sieger durch, oder?
Ja, hast du auch alles geschafft in der Zwischenzeit? Ein paar Leute entlassen, ein bisschen Klopapier klauen.
Ja, genau. Ich habe 135 Minuten handgestoppt gebraucht, um den Puls wieder unter 100 zu kriegen, aber mittlerweile geht's wieder einigermaßen.
So, Arbeitszeitbetrug, das ist ja unsere große Stärke. Willkommen zurück, denn wir haben ja noch einen zweiten Teil versprochen, der, ja, genau. Ich sag mal, nicht ganz so Fado-mäßig, ja, traurig daherkommt von der Tonalität, denn wir wollen über was Schönes sprechen. Generation Diego.
Ja, genau. Abschiedsspiel am Wochenende. Ich habe ehrlicherweise jetzt gerade noch mal auch drüber nachgedacht. Ich erinnere mich noch daran, als das Spiel angekündigt worden ist. Das ist ja schon ein paar Monate her, ne? Mhm. Habe ich gedacht, so, ja echt, macht der das Stadion voll? Ja komm, lässt du dir ein paar Wochen Zeit, kannst ja relativ spontan entscheiden, ob du hingehst. Pustekuchen, das Ding war irgendwie, ich glaube, in einer Woche oder so oder in zwei war das ausverkauft. Nee, hat mich ehrlicherweise mega überrascht, dass der Hype noch so real ist bei Diego.
Echt, das hat dich überrascht, ey, wie gesagt, Generation Diego, also das war ja wirklich, wir sind ja schon alte weiße Männer, ja, aber, ja, genau. Ne, und haben noch Rune Brazelt, Rudi Völler und Bernd Hopsch zugejubelt, ja, aber ich glaube, diese, ja, Diego-Zeit, wo ja nicht nur Diego war, aber Diego halt der alles überstrahlende, ja, sag ich mal, Fixpunkt im Bremer Spiel. Ich glaube, das war doch nochmal eine Zeit, wo viele, viele Kinder und junge Leute nochmal neu Werder-Fan geworden sind.
Stilprägend schon fast. Naja, aber ich hab nochmal nachgeguckt, 3 Jahre war er bei Werder, ne?
Ja.
Ja gut, das waren 3 Jahre, die sind weitgehend erfolgreich verlaufen. Gekrönt wurde das dann zwar, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nur mit dem Pokal, aber sie haben immer um die Meisterschaft mitgespielt. Ich glaube, in seinem Fahrwasser sind auch unter anderem so Spieler groß geworden wie Özil,
richtig,
Klose.
Ja. Ja,
wobei Klose kam ja schon groß zu Werder, aber der hat mit Diego im Prime zusammengespielt. Aaron Hunt ist in der Phase auch. Oder da werde ich jetzt einige Nachrichten für bekommen.
Da bin ich jetzt gespannt, wie der Satz weitergeht. Ja.
Ja. Aaron Hunt hatte auch, sagen wir so, seine ersten Profi-Erfahrungen. Ich finde, das ist doch sehr diplomatisch formuliert. Mm-hmm. Ne? Seine ersten Profi-Erfahrungen gesammelt. Ja, und ich erinnere mich noch, ey, Diego, das war schon geil. Ich erinnere mich noch an sein erstes Spiel für Werder. Weißt du noch, welches das war? Nee. Erinnerst du das noch? Nee, das war in Hannover. In Hannover Bundesliga-Auftakt hat er reingestartet, lass mich lügen, mit 2 Assists und einem Tor selbst gemacht. Ja. War schon geil, war schon sehr geil. Und dann, ich erinnere mich noch an das Tor gegen Oliver Kahn, weißt du das noch? Mhm. Wo er angerempelt wurde und den Ball dann 10 Minuten später unter die Latte nagelt.
Ja, das war wirklich eine Geschichte wie so ein kleines Märchen. Wo man dachte, so, du Pavian, wenn du Bambi noch einmal anrempelst, dann wird er dir gleich einen einschenken. Oh, hat er schon.
Ja, hat er schon. Ding, ding, Latte, unterkante Latte rein.
War das
in
schön.
Style, wie wir sagen. Ja. Und ich erinnere mich noch, oder mein prägendstes Erlebnis aus der Diego-Zeit war, also der hat ja auch noch mit Pizarro zusammengespielt.
Ja, ja, und Hugo Almeida und so.
Ja. Also mein prägendstes Erlebnis, Diego Zeit, wird dich nicht verwundern, aber waren in der Tat alle Derby-Wochenspiele, die ich mit dir geguckt habe.
So, das war absolut prägend, nicht nur wegen Diego, auch wegen Jan Siegert und wegen, ich sag mal, wir haben uns in Lebensgefahr. Ich habe uns in Lebensgefahr.
Ich wollte gerade sagen, du hast uns in Lebensgefahr gebracht.
Aber ja, das mache ich ja gerne, ne? Ja, aber
haben wir die Anekdote schon mal erzählt? Hier, am Mikrofon? Egal, wer sie kennt, hört weg. wir haben das Spiel, ich weiß es noch, wir haben es in Hamburg zusammen in einer Kneipe geguckt, weil wir nicht genau wussten, wo wir hin sollten. Haben wir, komm, da um die Ecke hier, da ist eine Kneipe, hat sich herausgestellt. Pösel-Ecke in Eppendorf in Hamburg.
Schnösel, ja, sagt man auch, Schnösel-Ecke.
Pösel und Schnösel. Und ja, war, also beißt die Maus keinen Faden ab, war eher HSV-dominiert, der Laden.
Kann man ja so sagen. Was,
ja.
War ungefähr 40, 50 Leute da, weiß ich noch. Ja. Und zwei in Grün, das waren wir. Ja, ja. Ich glaube sogar mit Diego-Trikot. Schon.
Ehrlich gesagt, war es nur einer in Grün und das warst du. Ich habe versucht, in Kognito hinzukommen, weil ich Schiss hatte.
Ja, weil du so Schiss hattest. Aber die Kneipe war voll, aber trotzdem konnte man praktisch zwischen allen Stühlen und Tischen und am Tresen vorbei auf den Knien bis zur Leinwand rutschen.
Und Sie haben dir die Gasse gebildet.
Ja. So, ne? Danach wurde es auch eng in der Gasse. Ich weiß nicht, ja, ich habe relativ schnell bezahlt, haben wir danach, nach Abpfiff. Ja, okay.
Ich erinnere mich noch an einen gerufenen Satz. Setz dich hin, du Vogel! Als du irgendwie vor der Leinwand knietest.
Schöne Anekdote. Ja, das Geile war ja, Diego kam ja so ein bisschen mit diesem Jean Micou-Motiv auch, ne? Also auch Micou war ja schon einer, der als begnadet galt, aber irgendwie auch schon als mehrfach gescheitert und klasse Stelle, sich woanders nicht durchgesetzt und auch irgendwie im Streit irgendwo weggegangen und ein bisschen diva-mäßig beleidigt gewesen und so. Das war bei Micou so, der dann ja bei uns seine ganze Genialität, richtig. Und bei Diego war es so, dass er in Brasilien schon, ich glaube, seit er 2 Jahre alt war, als Megatalent galt.
Ja, genau.
Und dann, glaube ich, aber unter anderem gescheitert ist in Portugal bei Benfica.
Nee, beim FC Porto.
Beim FC Porto?
Genau.
So rum, entschuldige. Und auch irgendwie so dieses klassische Megatalent, aber kommt im ersten Jahr mit dem europäischen Fußball noch nicht so klar.
Genau.
Und ging dann irgendwie frustriert, glaube ich, wieder zurück nach Brasilien erstmal.
Ja, bist du dir da sicher? Weil nee, ich meine, Werder. Ich meine, Werder hat ihn von der Tribüne beim FC Porto geholt.
Kann auch sein. Oder es stand bevor, dass er wieder zurück ging. Oder irgendwie stand das auf jeden Fall wieder im Raum. Und dann haben wir diesen Dellenspieler sozusagen geholt. Und ey Mann, alles richtig gemacht.
Ja, die Geschichte war ja wirklich also nahezu deckungsgleich. Ne? Sie haben ihn unzufrieden. Die Verpflichtung ist schon relativ früh bekannt gegeben worden, zum Ende der Vorsaison. Und dann haben sie ihn verpflichtet. Ich habe das parallel jetzt gerade mal nachgeguckt. Ja, sie haben ihn wirklich vom FC Porto direkt geholt.
Mhm.
Und er hat da auf der Tribüne gesessen. Und ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, dass das war so dieses, die Fußstapfen sind einfach viel zu groß, ne? Micou geht.
Ja.
Ja, Werder holt Diego. Ja, ist so eine Zaubermaus, aber ist so eine Prophecy, die sich bislang nicht erfüllt hat in Europa. Genau wie du gesagt hast, ne? Der kommt mit dem europäischen Fußball nicht klar, bliblablub.
Ja.
Ey, und ich weiß noch, als der kam, so, wir haben das erste, also das Hannover-Spiel, das erinnere ich noch, das habe ich live gesehen. Und dann, ich weiß noch, dass ich da am Anfang gedacht habe, so, ja, okay, da ist viel brotlose Kunst dabei. Und dann hat der in der zweiten Halbzeit so aufgedreht, hat noch so eine geile Lobvorlage gespielt auf Jensen, der dann noch, und Almeida hat auch noch eins gemacht. Es war wirklich, also unfassbar. Ey, und tut mir leid. Ich habe selbst bei Micou war halt für mich einfach ein Genie, einfach auch ausstrahlungstechnisch und so. Ne? Ich liebe Micou, wirklich. Über den geht für mich nichts drüber.
Ja.
Aber fußballerisch, technisch, Tricks, Wow-Momente waren einfach bei Diego noch mal krasser.
Ey. Und diese geile Spielfreude halt. Ne?
Ja.
Und das muss man ja sagen, ne? Das war schon riskant, Micou mit Diego zu ersetzen.
Ja.
Also das ja, war total schon echt all in und es hat Gott sei Dank funktioniert. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, das war bei Diego, wie auch bei Zinedine Zidane damals, diese ganze Kunst war nie Selbstzweck. Das fand ich so geil. Das war ja auch Zidane und auch Özil war so ein Spieler, die es sah so geil zaubermäßig aus, genau, aber es hatte immer Sinn und Verstand. Ja, also genau. Es war nie so, dass man für die Galerie hier nochmal einen Trick und ich verarsche jetzt meinen Gegner, ne? Ja. Sondern es war immer, es hatte immer einen Zweck, der nicht nur dazu diente, seine eigene Eitelkeit zu befriedigen, wie man das dann später gesehen hat bei so Kandidaten wie Arnautovic oder Elia oder so, die sich dann, die auch von der Gabe her bestimmt mehr drauf gehabt hätten. Aber das eben nicht so richtig vereinen konnten mit ihrem Ego. Und das war bei Diego halt anders. Und ich kann mich noch erinnern, damals hat die Bildzeit, Diego hat neben Naldo gewohnt. Der andere große Brasilianer zu der Zeit. Und die waren Nachbarn. Und ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob es Bild Bremen war, Weser-Kurier oder Sika Kreiszeitung damals noch. Ich weiß es nicht. Die haben auf jeden Fall eine Homestory gemacht bei denen zu Hause, wie sie sich über den Gartenzaun angeblich die Bälle zuköpfen und so Fußballtennis spielen.
Da konnte Naldo Diego immer nicht sehen wahrscheinlich, weil die Hecke zu hoch war.
So war natürlich auch gar nicht gestellt, die Idee. Aber war für mich trotzdem irgendwie symbolisch, weil der hatte Spaß bei der Arbeit.
Ey, und der war in der Truppe so beliebt, ne? Und ich würde meinen Arsch drauf verwetten, so Spieler wie Hunt oder vor allem auch Özil oder so, ne? Die hätten sich so nicht entwickeln können, wenn die nicht wenn die nicht noch diese überstrahlende Figur über sich gehabt hätten, auf die alle geguckt haben.
Ja.
Ne, weil ich glaube, Özil hat diese 2-3 Jahre bei Bremen einfach gebraucht, um zu dem Fußballer zu werden, der er war.
Richtig.
So, Özil und nicht im direkten Fokus, ne?
Genau, Özil kam ja als Supertalent, aber im Streit aus der Jugend von Schalke.
Genau.
Ne, so, und der hat da, bin ich auch der Meinung, extrem von profitiert, diese 2 Jahre dann noch hinter ihm oder mit ihm, mit Diego zu spielen. Die sind dann ja auch zusammen Pokalsieger geworden. Tor Özil kann ich mich dann
Nach Vorarbeit von Diego, genau.
Erinnern. Ja, und wie gesagt, Miku zu Diego und Diego dann zu Özil, das waren halt noch die Beispiele für perfekt orchestrierte Übergänge und Erbfolgen. Wollen wir mal hoffen, dass uns das diesen Sommer auch gelingt.
Ja, wobei auf dem Level garantiert nicht mehr. Aber ich merke gerade, umso schöner nochmal wieder auch in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Und da haben wir ja jetzt noch gar nicht angefangen von seinem, 63-Meter-Tor gegen Alemannia Aachen und so, ne?
Nee.
Also hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe jetzt neulich auch nochmal irgendwie ein Interview gelesen, wo er auch meinte, er irgendwie so jetzt, klar, muss er dann vor so einem Abschiedsspiel im Weserstadion auch sagen, aber irgendwie hab's schon auch bereut, irgendwie nicht nochmal wieder nach Bremen zurückgekommen zu sein, ist meine coolste Zeit irgendwie gewesen. Und egal, wie viel Wahrheitsgehalt drinsteckt, ich will's glauben, ja, ich will's ihm abnehmen. Und jetzt gibt er nochmal seinen europäischen Ausstand ausgerechnet im Weserstadion. Ich freue mich mega. Ich habe neulich nochmal irgendwie gelesen, es haben auch richtige Größen zugesagt.
Ja.
Bleibt dann abzuwarten, ob sie wirklich kommen.
Ja. Ja.
Aber unter anderem so Namen wie Kaká und Ronaldinho und so, schon geil.
Ja, mega geil, mega geil. Ja. Und ich glaube, Jefferson Farfán. Ja,
echt?
Auch noch zugesagt, auch so eine geile Legende.
Hieß der nicht El Tren? Nee, das war ein anderer Spieler.
Das war so ein Bayern-Stürmer.
Ja.
Fällt mir auch gleich ein.
Oh, ja, genau.
Fällt mir auch gleich wieder ein.
Ich kann mich noch an die Frisur von dem erinnern. Valencia.
Genau, Adolfo Valencia.
Ja, Adolfo Valencia, genau.
So.
El Tren.
Mein Freund. Samstag wird geil.
Und ich hatte ja schon
Wir haben was.
Und ich habe es ja schon sehr ominös und sehr nebulös vor der Pause kurz angekündigt. Aber wir haben in der Tat das große Glück und die große Freude mit den coolen Leuten von Hands of God. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Hands of God ist ein kleines Unternehmen, die aber sehr, sehr geile so Poster-Geschichten unter anderem auch machen. Mit sehr ikonischen, für sich selbst sprechenden Abbildern von großen Sportszenen und die haben auch unter anderem ein großes Fable für Werder gemacht. Es gibt von denen Poster, ich habe davon auch ein paar bei mir im Büro hängen, die wirklich, wirklich cool aussehen.
Ich wollte gerade sagen, anderem den
Uli Borowka,
hast du? Den Miku?
Genau, den Miku habe ich, dann den Uli Borowka, der über Carsten Behron steht und ihn so anschreit. Das gibt's auch. Dann gibt's auch ein Bild, wo Otto Rehhagel in seinem geilen Trainingsanzug auf seinem kleinen Finger pfeift. und so solche Geschichten, das haben die halt alles auf eine sehr minimalistische, aber sehr wiedererkennbare Art in Poster gegossen und die Sachen sehen wirklich, wirklich geil aus. Und die Jungs und Mädels, die haben sich jetzt fürs Diego-Abschiedsspiel eine Sonderedition überlegt. Unter anderem ein richtig geiles T-Shirt.
Sieht richtig geil aus.
Ja. Sieht super geil aus. Und das ist die Szene aus den besagten Derby-Wochen, wo er den Ausgleich, meine ich, gegen den HSV macht. Ich meine, es wäre das UEFA-Cup-Spiel gewesen, was wir dann am Ende 3-2 gewonnen haben, wo er so diese Eckfahne umspringt.
Ja.
Und das ist so ein ikonisches Bild geworden, ja.
Auf dem Rücken, glaube ich, ist das Bild von mir, wie ich durch die Kneipe rutsche auf den
Knien. Ja, genau.
Nein,
auf der Innenseite des T-Shirts ist das, genau.
Hands of God, das sind Leute mit Stil, ja, und die machen Sachen von einem Verein mit Stil. Wirklich geil. Genau. Und ich habe es gerade vor mir, sieht geil aus, geiler Schriftzug, geiles Motiv, geiles Grün. Und Hands of God, Freunde, sind Freunde von uns, ja.
Ja, und sie dürfen sich in unserem Sonnenlicht sonnen und wir dürfen uns in ihrem Sonnenlicht sonnen. So, und die Jungs und Mädels, die haben uns zur Verlosung, und da kommt ihr alle ins Spiel, ein Set überlassen, das wir an euch verlosen dürfen, nämlich ein T-Shirt, ein Pin und ein Poster, alles drei zusammen in einem Paket. Und wer Bock darauf hat und das gewinnen möchte, der muss sich einfach nur unter einem unserer Social-Media-Accounts selbstverständlich als Followerin oder Follower verewigen. Also folgt unseren Social-Media-Accounts bei Instagram, Blue Sky oder X und dann müsst ihr nur noch euch in irgendeinem Werder-Trikot unter unseren Beitrag zum Gewinnspiel posten und dann kommt ihr in die Verlosung und Thomas und ich, wir werden ganz getreu der Kulmanokratur nach freiem Willen entscheiden, wer gewinnt, oder?
So. Absolut. Ihr müsst dafür nicht mal gut aussehen, weil das macht ja das T-Shirt dann schön mit euch.
Und euer Gesicht muss gar nicht zwingend mit drauf sein, wir wollen nur euch im Werder-Trikot sehen. Und dann möchte ich doch mal sehen, ob jemand von euch schlechter in seinem Trikot aussieht, als ich in meiner Birky-Wurstpelle.
Never ever.
Never ever, du Arsch.
Ihr Lieben.
Sei es, wie es ist, genau.
Ja, komm, spielt das mit uns. Bewerbt euch für dieses Diego-T-Shirt, für diesen Gewinn. Wir bedanken uns bei Hands of God und auch, denke ich mal, surf da mal auf die Seite. Das sind wirklich, wirklich schöne Motive. Jan, vielleicht kannst du auch noch mal das Ding auf unsere Accounts stellen, das Foto von dem T-Shirt.
Selbstverständlich. Die Posts dazu, die werde ich alle im Zuge unserer Folgenveröffentlichung veröffentlichen. Das Gewinnspiel wird laufen bis Sonntagabend, 23.59 Uhr, weil so lange sind nämlich die Artikel und die Sachen über Hands of God und über deren Internetseite auch regulär bestell- und kaufbar und verfügbar. Danach ist die Aktion dann vorbei. Also das Ganze ist wirklich im Fahrwasser des Diego-Abschiedsspiel gemacht und danach wird es dann auch nicht mehr verfügbar sein, regulär über deren Shop. Deswegen umso wichtiger, dran teilzunehmen, unseren Social-Media-Accounts zu folgen und einfach nur unter die jeweiligen Beiträge auf den jeweiligen Plattformen zu posten.
Jawohl, Merch, wie er sein soll und wir als gute Mutter der Werder-Bubble.
Ja. Genau. So ist es und damit wären wir dann aus einem blöden Gladbach-Spiel hin zu einem wundervollen, hoffentlich sehr, sehr coolen Diego-Spiel inklusive Hands of God-Gewinnspiel aus der Woche rausgeglitten und dann lecken wir unsere Wunden, dann schwelgen wir in Erinnerungen nach dem Diego-Spiel, dann machen wir eine Folge vor dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel, das kommt dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche, wobei, da müssen wir nochmal schnacken, ne?
Ja.
Ich muss ja nächste Woche ja auch ins Krankenhaus, ne? Oh. Also kleiner Routine-Eingriff.
Okay.
Aber das besprechen wir noch und ihr werdet mitbekommen, ob es vor Kiel noch eine Folge gibt. Ich gehe jetzt fest davon aus, dass wir das irgendwie hinkriegen.
Ja, Digga, sonst machen wir das bei dir am Krankenbett.
Jawohl.
So
hältst du mir das Mikro unter die Nase.
Werde ich dir auch noch den Nachttopf ausleeren. Ich bin zu allem bereit, mein Freund, wenn du so ein Diego-Trikot anhast.
Ja. Für mich. Und mit diesem Bild entlassen wir euch ins Diego-Abschiedsspiel-Wochenende. Ihr Lieben, macht's gut. Lasst euch das Gladbach-Spiel nicht zu sehr auf die Nieren gehen, sondern freut euch viel lieber auf Diego und nehmt am Hands of God Gewinnspiel teil. Und in diesem Sinne, alles Gute und meinen süßen Wirschnacken.
Jawohl. Und ich glaube, wir haben auch noch ein Frauenpokal-Halbfinale, oder?
Korrekt. So. Wann ist das nochmal genau? Das ist auch am Wochenende, ne? Weil deswegen, sie können nicht im Weserstadion, oder sie hätten nicht im Weserstadion spielen können wegen des Diego-Spiels, ne?
Ja, und ich glaube, weil zu viele Zuschauer kommen.
Ich wollte gerade sagen, ist ausverkauft, ne?
Ja, und ich werde auch da sein, fast der komplette Fanclub ist da.
Geil.
Es wird Frauenfußballspiel mit der größten Kulisse in Deutschland und ja, freue mich auch da dabei zu sein. Diego und Werder Frauen, mehr geht.
Dann gibt es gleich zwei Spiele, auf die wir uns mega freuen können am Wochenende. Leute, schreit die Frauen ins Finale und freut euch über das Diego-Abschiedsspiel und wir hören uns dann hoffentlich kurz vor Kiel wieder. Bis dahin.
Werden wir. Obrigado fürs Hören, ihr Lieben. Gute Woche.
Ciao.